Ende des letzten Monats hat die UNESCO eine interessante Entscheidung bekannt gegeben. Sie erklärte, dass Glockenläuten, Glockenspielen und Glockengießen zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit, denn das Glockenwesen, so die Begründung, sei eine lebendige Tradition, die Handwerk, Musik und Kultur miteinander vereine. Wir wollen darüber sprechen mit Dr. Jakob Johannes Koch. Er ist Kulturreferent im Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz und er kennt sich bestens aus mit allem, was Glocken betrifft. Guten Tag, Herr Koch.
Guten Tag, Herr Frisch. Guten Tag, liebe Hörende.
Glocken sind jetzt Kulturerbe. Seit wann gibt es denn Glocken auf unserem Globus?
Auf dem Globus gibt es die seit 5000 Jahren. Aber stellen Sie sich da bitte nicht die Kirchenglocke vor, wie wir sie heute in den Kathedralen noch sehen können, sondern ganz kleine Glocken und auch nicht Glocken, die nach unten hängen, sondern Glocken, die nach oben offen sind. Glocken sind nicht gleich Glocken.
Wo kamen die ersten Glocken zuerst auf?
Die ersten Glocken finden sich tatsächlich in China und in Vorderasien. Und in beiden Regionen des Globus sind die Glocken im Kult zu finden. Im Totenkult, aber auch bei feierlichen staatlichen Zeremonien.
Bei uns in Europa werden Glocken in erster Linie mit der kirchlich-christlichen Tradition in Verbindung gebracht. Woher haben die Christen den Impuls bekommen, Glocken zu benutzen? Und wie haben sie es da dann zu Anfang gemacht?
Wie ich eingangs gesagt habe, kommt ja die Tradition der Glocken zunächst mal aus anderen Religionen in Vorderasien und auch in China. Und dort haben sie die ersten Christinnen und Christen gehört, diese Glocken, und haben gesagt, das ist ein toller Klang, das ist ein besonderer Klang. So eine Glocke ist ja nichts, was damals im alltäglichen Leben vorkam. Das gefällt uns, das übernehmen wir. Und ab dem 3., 4. Jahrhundert nach Christus gibt es Wüstenmönche im heutigen Ägypten, die diese Glocken dazu benutzen, die Gebetszeiten auch für die Mitbrüder auszuläuten. Es waren aber kleine Handglocken, die konnte man noch so mit einer Hand läuten. Da hieß es aufgemerkt, Arbeit unterbrechen, jetzt ist Gebet angesagt.
Inzwischen hängen die Glocken in Kirchentürmen, in Türmen werden sie aufgehängt. Was ist der Grund, dass wir hier vor allem die Glocken finden?
Ja, also der Turm ist natürlich höher als alles andere in der Gegend. Er überragt die Dächer der Häuser, er überragt die Bäume. Und das hat natürlich den Vorteil, dass dann so eine schwingende Glocke ihren Klang ungehindert in das Land hinausschicken kann. Und das hat man irgendwann entdeckt und gesagt, prima, jetzt hängen wir die einfach ganz oben auf, damit sie wirklich jeder hören kann in Stadt und Land.
Wenn wir uns mit der Geschichte der Glocken beschäftigen, dann fällt schnell auf, dass im Christentum irgendwann nicht mehr nur eine Glocke im Turm geläutet hat, sondern gleich mehrere. Zum Beispiel das Freiburger Münster hat gleich 15 verschiedene Glocken, von denen an Feiertagen die meisten auch gleichzeitig läuten. Wie kam es dazu?
Das Interessante ist ja, dass jetzt bei dem immateriellen Kulturerbe auch die Glockenmusik ausgezeichnet wurde. Und was unterscheidet eigentlich das Geräusch von der Musik? Die Musik hat eine Harmonie. Und interessanterweise gibt es eine Gleichzeitigkeit bei der Mehrstimmigkeit im Gesang und bei der Mehrstimmigkeit der Glocken. Das ist dann im Spätmittelalter, 12. bis 13. Jahrhundert, da entdecken die Leute, das klingt toll, wenn mehrere Glocken in einen harmonischen Zusammenklang gebracht werden. Ein Dreiklang zum Beispiel, eine Terz, eine kleine Terz, etwas trauriger klingend, eine große Terz, freudig, festlich, Jubelklang. Und das hat man dann immer weiter verfeinert mit immer mehr Glocken.
Sie beschäftigen sich täglich mit Glocken. Haben Sie eine Lieblingsglocke irgendwo in Deutschland oder in Europa?
Ja, also ich gestehe, es ist tatsächlich die Gloriosa im Erfurter Dom, die ist wunderschön. Und dann bin ich aber natürlich auch Lokalpatriot. Ich bin bayerischer Migrant im Rheinland und der dicke Bitter des Kölner Doms, der liegt mir natürlich auch sehr am Herzen. Gerade auch deshalb, weil er ja zwischendurch mal schwer beschädigt war und dann zum Glück wiederhergestellt werden konnte.
Apropos Herstellung, Glocken werden in der Regel gegossen. War das schon immer so oder hat sich da was verändert?
Sie müssen wissen, dass die Metallgewinnung, die Metallverarbeitung ein unglaublicher Aufwand in früheren Jahrtausenden war. Und deswegen hat man gesagt, es ist eigentlich einfacher, wenn man mal so ein Blech nimmt und das formt man dann rund. Man hat das über eine Steinform und klopft das ein bisschen zurecht. Aber so ein Blech klingt nicht so schön, wie wenn das so aus einem Guss ist. Und da haben uns die Menschen in Indien die tolle Tradition des Bronzegusses geschenkt. Ja, das kommt aus Indien. Die haben schon 5000, 6000 vor Christus Skulpturen aus Bronze gegossen. Und das hat man dann im Glockenwesen übernommen. Eine Glocke aus einem Guss, die dann eben einen ganz langen, schönen Nachhall hat.
Wie viele Glockengießereien gibt es eigentlich noch in Deutschland?
Ja, leider ganz wenige nur noch. Glockengießereien, die tatsächlich Kirchenglocken oder eben Glocken mit diesem traditionellen Lehmformverfahren herstellen, gibt es tatsächlich nur noch 3 bundesweit. 2015 waren es noch 5, 2008 waren es noch 7. Also das wird immer weniger, weil ja leider auch die Zahl der Gläubigen sinkt und Kirchen geschlossen werden müssen. Das heißt, wir brauchen keine zusätzlichen Glocken mehr. Im Gegenteil, es sind eigentlich Glocken übrig, die gar nicht mehr liturgisch benötigt werden.
Genau, ich wollte gerade fragen, wo werden denn noch Glocken überhaupt heute verwendet und gebraucht?
Wenn eine Glocke tatsächlich einen Riss bekommt und nicht mehr repariert werden kann, kommt auch vor leider, dann muss sie ersetzt werden. Dann werden neue Glocken gegossen. Ansonsten ja, haben wir eben die vorhandenen Glocken. Die müssen gewartet werden, die müssen repariert werden. Und das ist eben heute eine Hauptaufgabe der Gießereien. Wobei die Gießereien natürlich auch davon alleine nicht leben könnten wirtschaftlich, weshalb sie eben auch Skulpturen gießen und Reliefs gießen und so. Die sind da also, haben mehrere Standbeine heutzutage.
Was kostet so eine normale, typische Kirchenglocke?
Das kann man tatsächlich so nicht sagen. Also da sind wir zwischen 30.000, 40.000, aber da ist nach oben alles offen, weil das eben pure Handarbeit ist, weil dieses Lehmformverfahren eben sehr, sehr aufwendig ist. Also Sie müssen da schon einen Bausparvertrag kündigen, wenn Sie sich privat eine Glocke kaufen wollen.
Ich denke mal drüber nach. Wie viele Glocken gibt es denn zurzeit überhaupt noch in Deutschland? Gibt es da einen Überblick?
Ja, den gibt es. Kirchenglocken gibt es 90.000 etwa. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele weltliche Glocken in Rathäusern, Glockenspiele, Friedensglocken, Carillons. Also das sind die Glockenspiele, die ja von Musikern gespielt werden können auf einer Art Tastatur. Und wenn man die jetzt alle noch hinzunimmt, dann dürfte es bundesweit so um die 130.000 Glocken tatsächlich noch geben, die eben gegossen sind mit einer Zinnbronze.
Die Zahlen, die Mitgliederzahlen in den Kirchen in Deutschland, die sinken, viele Kirchen schließen. Was passiert eigentlich mit Glocken aus Kirchen, die entweiht worden sind?
Da gibt es tatsächlich unterschiedliche Auffassungen in den Kirchen. Aus katholischer Sicht, ich bin ja Kulturreferent der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, ist eine Glocke ein geweihter Gegenstand. Und bei dieser Weihe wird in dem Weihegebet gesagt, dass diese Glocke ausschließlich für den Gottesdienst, für die Liturgie bestimmt ist. Und wenn jetzt eben in der Kirche, in der betreffenden Kirche, kein Gottesdienst mehr gefeiert wird, dann verliert ja eigentlich die Glocke ihren Ursprungszweck. Und deswegen sollte man sie nicht einfach nur abstellen, sondern man sollte in Europa fragen, das geht ja per Internet sehr gut, vielleicht in anderen Ländern, die sich so teure Glocken nicht leisten können. Hallo, wir haben hier Glocken übrig, wollt ihr die? Und das passiert zum Glück immer wieder, dass sich dann Kirchengemeinden zum Beispiel aus Polen melden und sagen, ach toll, wunderbar, wir nehmen die Glocken. Und dann werden die in aufwendigen Transport dorthin gebracht. Das ist immer ein sehr bewegender, festlicher Akt, wenn so eine Glocke ja den Ort wechselt und dann aber wieder, gemäß ihrer ursprünglichen Bestimmung, wieder im Glockenturm zu Gebetszeiten zum Gottesdienst läuten darf.
Salopp gesagt, das Glockenläuten war früher ja ganz normal im Alltag. Heute empfinden das immer mehr Menschen als Ärgernis. Glockenläuten stört ganz häufig. Menschen klagen gegen Glocken, die läuten, Kirchturmuhren, die schlagen. Hat sich da was verändert bei uns in der Gesellschaft?
Herr Frisch, ich würde sagen, es ist umgekehrt. Ich weiß auch aus internen Untersuchungen und Umfragen, dass eher Ende des 20. Jahrhunderts, auch im Zuge der Säkularisierung und Laisierung der Gesellschaft, Kirchenglocken als Lärm empfunden wurden, als übergriffig. Die Sympathie für die Glocken wächst wieder. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass auf YouTube oder einigen Online-Datenbanken Glockengeläute angehört werden können, dass es Apps gibt wie Create Soundscape, wo junge Menschen Glockengeläute aufnehmen mit dem Handy. Also die Identifikation mit der Glocke wird wieder größer, so ist die Beobachtung.
Also die Glocke erlebt so ein kleines Revival, kann man das so sagen?
Das kann man durchaus so sagen, ja. Und übrigens, wenn ich das noch sagen darf, die Glocke kommt ja sogar in der Rockmusik vor. Es gibt ja diesen tollen Song von Pink Floyd, High Hopes, aus dem Album The Division Bell. Und ja, also insofern kennen auch Rockfans die Glocken.
Oder auch der berühmte Glockenschlag bei AC/DC.
Oh ja, sehr. Gut, dass Sie es erwähnen.
Ende März ist das Glockenwesen von der UNESCO zum immateriellen Kulturerbe erklärt worden. Dazu habe ich mit Dr. Jakob Johannes Koch gesprochen, Kulturreferent im Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz. Danke fürs Gespräch.
Sehr gerne.